Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Kühlung von Raketentriebwerken. Viel Spaß! Wie kann es denn sein, dass in der Brennkammer von Raketen über 3000 Grad herrschen? Das hält doch kein Metall aus. Nein, das wird jetzt kein Verschwörungstheorie-Video von wegen Kerosin brennt nicht heiß genug, um Stahl zu schmelzen. Tatsächlich ist das Temperaturmanagement bei einem Raketentriebwerk ein ziemliches Problem. Wenn du neu bei dem Thema Raketendüsen bist, dann schau am besten erstmal mein Video über Raketendüsen. Das verlinke ich dir hier. In dem Video erkläre ich, wie aus dem heißen Brenngas Schub generiert wird, um unsere Rakete in den Weltraum zu schicken. Stark vereinfacht gesagt, nehmen wir die Temperaturerhöhung, um Druck zu erzeugen, und den Druck nutzen wir, um in der Düse Geschwindigkeit zu erzeugen. Und je höher die Temperatur und umso größer der Brennkammerdruck, umso größere Ausströmgeschwindigkeiten erhalten wir. Nach Newton ist Impuls abhängig von der Masse und der Geschwindigkeit. Und je höher die Geschwindigkeit ist, umso größer wird dann auch mein Impuls und dadurch viel Schub, um die Rakete anzutreiben. Wir halten also fest, hohe Temperaturen sind gut für den Schub. Wenn wir uns die Festigkeit von Werkstoffen in Abhängigkeit von der Temperatur anschauen, dann sehen wir, dass die Festigkeit von typischen metallischen Werkstoffen massiv durch die Temperatur herabgesetzt wird. Stahl zum Beispiel wird bei 1500 Grad flüssig. Das ist gerade mal halb so hoch wie die Temperaturen, die wir in der Brennkammer haben wollen. In den Raketentriebwerksanfängen war das Temperaturproblem so groß, dass man Wasser in den Treibstoff mischen musste, damit das Abgas nicht zu heiß wurde. Das war natürlich nicht so besonders gut für den Wirkungsgrad. Erstens, weil wir ja gesagt hatten, dass hohe Brennkammertemperaturen gut für unseren Wirkungsgrad sind, aber auch, weil wir das Wasser ja in der Rakete mittransportieren müssen. Das senkt ja aber dann die Nutzlast, also praktisch den Satelliten, den ich mitnehmen kann, damit ich ja extra Wasser noch transportieren muss. Eine andere Idee mit dem gleichen Ansatz ist einfach mehr Treibstoff als Sauerstoff in die Brennkammer einzuspritzen. Das nennt sich dann fette Verbrennung oder im Englischen Fuel Rich. Das heißt, es gibt mehr Treibstoffmoleküle als Sauerstoffmoleküle für eine Verbrennung. Daraus folgt, dass im Abgas unverbrannter Treibstoff Wärme aus der Brennkammer abführen kann. Und so kriegt man dann die eventuell zu hohe Temperatur in den Griff. Optimieren kann ich das Ganze jetzt, indem ich nur am Rand der Brennkammer mehr Treibstoff als Oxidator oder Sauerstoff einspritze. Der unverbrannte Treibstoff, der legt sich dann wie so ein Kühlfilm über die Brennkammerwand. Da hat diese Kühlung auch ihren Namen, nämlich Filmkühlung. Aber auch hier wäre es natürlich eigentlich besser, wenn wir die chemische Energie in dem Treibstoff nutzen würden, um mehr Schub zu erzeugen. Bei meinem Lieblingstriebwerk, dem F1-Triebwerk der Saturn V-Rakete, das ist die Rakete, die die NASA-Astronauten zum Mond gebracht hat, das ist das größte Triebwerk aller Zeiten, da hat man das Abgas aus den Turbopumpen zur Filmkühlung genutzt. Also der Antrieb, der die riesigen Mengen an Treibstoff überhaupt erst in das Triebwerk geschaufelt hat. Im Vergleich zum Abgas aus der Brennkammer ist das Abgas aus der Turbopumpe relativ kühl. Das hat man dann seitlich in das Expansionsteil der Triebwerksglocke eingeleitet. Das ist diese riesige Schlange, die sich unten um das F1-Triebwerk legt. Es gibt auch die Möglichkeit, die besonders beanspruchten Bereiche, zum Beispiel am Düsenhals, mit einem Hitzeschild auszustatten. Das ist dann ein Material, das die Temperaturen nicht unbedingt aushält, sondern sich unter der Hitze zersetzt und durch diese Zersetzung Wärme von der Brennkammerwand wegtransportiert. Das Fachwort in dem Zusammenhang heißt Ablativkühlung. Die Hitze sorgt dafür, dass das Hitzeschildmaterial verdampft und so die Wärme von dem Strukturmaterial, also der eigentlichen Triebwerkswand, ferngehalten wird. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren übrigens auch das Hitzeschild zum Beispiel bei der russischen Sojus oder der Crew Dragon von SpaceX. In Triebwerken wird diese Form der Isolierung besonders bei Feststoffboostern, wie sie das Space Shuttle hatte oder die Ariane 5 hat, eingesetzt. Wenn wir schon bei Ariane 5 sind, ich habe ein hervorragendes Video über die Herstellung des Ariane-Triebwerks von der Sendung mit der Maus gefunden und das verlinke ich dir unten. Kannst du mal reinschauen, finde ich echt gut. Kommen wir aber mal zu der typischen Art, wie Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerke gekühlt werden, nämlich die regenerative Kühlung. Die Idee dahinter ist, die Wärme schneller abzuführen, als sie den Werkstoff aufheizen kann, also eine aktive Kühlung. In den frühen Tagen bestand das Triebwerk einfach aus einer inneren und einer Außenhülle. Und zwischen diesen beiden Wänden, da wurde dann einfach ein Kühlmittel gepumpt. Man spricht dann von einer Doppelwandkammer. Effektiver geht das, wenn es feine Kühlkanäle in der Hülle der Düse gibt. Über die Länge des Triebwerks ist dann jeder Kanal für die Abführung einer bestimmten Wärmemenge optimiert. Jetzt ist es dann nur noch eine Frage der Kühlmittelmenge und wie das Kühlmittel Wärme aufnehmen kann, ob wir unseren Werkstoff auf der heißen Innenseite der Triebwerkskammer gut genug kühlen können. Auch wenn Wasser sich als hervorragendes Kühlmittel hier anbieten würde, gibt es für Raketen ein geeigneteres Kühlmittel, und zwar den Treibstoff. Ja, der Treibstoff, der muss ja sowieso in großen Mengen in das Triebwerk gepumpt werden. Da kann ich ihn auch einfach benutzen, um das Triebwerk damit zu kühlen. Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist, dass ich die Temperaturerhöhung des Treibstoffs nutzen kann. Klar, wenn der Treibstoff Wärme von der Triebwerkswand wegtransportieren soll, wird er sich aufheizen. Und weil ich diese Temperaturerhöhung schon vor der Brennkammer geschenkt bekomme, erhöht das die Temperatur in der Brennkammer, was den Wirkungsgrad des Triebwerks verbessert. Die großen Mengen an Wärmeenergie, die ich aus der Kühlung bekomme, nutzen manche Triebwerke sogar, um ihre Treibstoffpumpen anzutreiben. Eines der effizientesten Raketentriebwerke aller Zeiten, das ist das RL-10 von Rocketdyne. Das nutzt zum Beispiel dieses Verfahren. Für die Regenerativkühlung gibt es eine Reihe von Bauarten. Wie schon erwähnt, ist die einfachste Bauform die Brennkammer mit einer Doppelhülle. Eine andere Bauform, die die NASA zu Zeiten des Apollo-Programms nutzte, war, viele kleine Röhrchen zusammenzulöten. Spaßeshalber wird diese Bauform auch Spaghetti-Bauform genannt. Die Russen kamen auf die viel einfach zu fertigendere Wellblechbauweise. Und die wird auch heute noch genutzt. Heute werden aber die meisten Brennkammern aus einem Material gefertigt, das sehr gut Wärme leiten kann, wie zum Beispiel Kupferlegierung. Und dann wird von außen mit einem Fräser feine Kühlkanäle eingefräst. Und dann kommt dann eine Außenwand drumherum, die das dann wieder verschließt. Aber auch additive Fertigungsverfahren werden immer beliebter. So können komplexe Kühlstrukturen direkt in die Brennkammerwand gedruckt werden. Das Super Draco-Triebwerk von SpaceX zum Beispiel, das wird im Laser-Sinter-Verfahren aus einem sehr hitzebeständigen Material, nämlich Inconel, hergestellt. Eine Möglichkeit, die uns noch bei den Triebwerkskühlungen fehlt, ist die Strahlungskühlung. Wenn man ein Material hat, das die Temperaturen grundsätzlich erträgt, führt das Material dann die Wärmeenergie durch Wärmestrahlung in den Weltraum ab. Einsatzgebiete sind zum Beispiel die Teile an Triebwerken, die nicht ganz so extremen Temperaturen ausgesetzt sind wie die Brennkammer. Das wären zum Beispiel die großen Düsenerweiterungen bei Vakuumtriebwerken. Das kann man auch ganz gut bei der Falcon 9 Rakete sehen, wo in der Oberstufe die Düsenerweiterung rot glüht und so die Wärme nach außen abstrahlt. Kommen wir zu den KW-20 Senkrechtstarts. Wegen schlechtem Wetter am Cape wurde erst der ULA Atlas V Start verschoben, der hat mittlerweile stattgefunden. Aber der SpaceX Starlink Start Nummer 7, der wurde auf Dienstag verlegt. Ob das geklappt hat, das sage ich dir dann nächste Woche. SpaceX hat die erste Crew Dragon Kapsel für den Transport mit Astronauten zum Startpad 39A im Kennedy Space Center gebracht. Die Astronauten befinden sich bereits in Quarantäne und NASA Director Jim Bridenstine hat Bilder des Tesla Model X veröffentlicht, das die Astronauten zur Startrampe bringen wird. Das erinnert ein bisschen an die Zeit des Apollo-Programms, als die Astronauten besonders günstige Corvette-Leasing-Verträge bekommen haben, um für die Marke zu werben. Der Start von Crew Dragon ist weiter für den 27.05. geplant. Und zwar um 20.33 Uhr GMT. Das entspricht mit Sommerzeit 22.33 Uhr bei uns in Deutschland. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.